Ja, es ist immer nicht so ganz einfach, eine Arbeit vorzustellen, die genau genommen 1979 begonnen hat und eben auch im Laufe dieser, jetzt sind das ja nun fast schon 30 Jahre, doch eine sehr eigene Dynamik auch entwickelt hat. Und ich versuche es einfach mal auf die Art und Weise, wie ich dachte, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, und würde gerne aus meinem Buch einen Teil lesen, der jetzt noch nicht ganz speziell auf die Zwangsarbeit eingeht, aber ich sag mal, den Umfang dieser Arbeit beschreibt und vielleicht auch ein bisschen davon wiedergibt, wie man diese Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück ja vielleicht auch verstehen kann oder wie ich da dran gegangen bin. Ich würde es einfach mal tun. Ich habe Filmausschnitte mitgebracht, zu denen sage ich dann ganz am Ende noch mal was. Das sind insgesamt 30 Minuten. Also ich lese, wir schauen, ich erkläre noch mal, worum es sich bei diesen Filmausschnitten handelt, und würde dann es einfach auch gut finden, für eure Fragen noch Raum zu haben, weil es natürlich ein dermaßen umfassendes Thema ist, dass ich jetzt auch gar nicht weiß, was sind die Interessen, was sind die Fragen, die hier sind, und ich hoffe dann auch ja, Antworten geben zu können. Ich habe 1979 mit einer Sammlung von lebensgeschichtlichen Videointerviews mit Frauen aus Ravensbrück, also beziehungsweise genau genommen Moringen, Lichtenburg und Ravensbrück begonnen. Und begonnen hat die Arbeit eigentlich, wie das oft so ist, auch wenn ich das nie hätte so betrachten können, mit einer einzigen Begegnung. Mit einer Frau, die ich kennengelernt habe im Rahmen der Arbeit an einem Dokumentarfilm für den Südwestdeutschen Rundfunk. Damals hieß er, weiß ich nicht, auch egal, SDR, Süddeutscher Rundfunk. Da begegnete ich Maria C. Und Maria C. war damals 70 Jahre alt, für mich eine Frau, die meine Oma hätte sein können. Und sie war für mich die erste Frau diesen Alters, der ich begegnet bin, mit der ich das Gefühl hatte, ich kann mit ihr auf Augenhöhe sprechen. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, mit einer Oma zu sprechen, sondern wirklich mit einer Person, die mir sehr nah ist und die gedanklich und geistig und wach mir nah ist und auch von der Art und Weise, wie sie denkt. Und Maria C. hat mich eines Tages mitgenommen, und sie sagte, ich nehme dich jetzt mal mit zu meinen Kameradinnen, und brachte mich zu einer Tagung der Lagergemeinschaft Ravensbrück, in der sich damals noch über 80 Frauen getroffen haben, die Überlebende dieses Lagers waren. Und als ich in diesen Kreis gekommen bin, war das für mich wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis, eben mit einem nach außen hin Kaffeekränzchen mit alten Damen mit geblümten Kleidern und netten Handtäschchen wirklich am Kaffeetisch zu sitzen und gleichzeitig die Ohren zu spitzen und revolutionäre Thesen zu hören und Forderungen und die Verabschiedung von Resolutionen und was sie alles im Laufe dieser Tagung auch so besprochen haben, war für mich wirklich eine ganz tolle und eine unglaubliche Erfahrung. Als dann das Thema darauf kam, dass die Vorsitzende der Lagergemeinschaft die anderen ermahnte und sagte, Mensch, ihr müsst jetzt unbedingt eure Erinnerungen aufschreiben, ihr müsst festhalten, was ihr erlebt habt, das darf nicht in Vergessenheit geraten, sagten eben viele der Frauen, das kann ich nicht, ich kann weder schreiben, also ich kann schon schreiben, aber ich kann nicht meine Erinnerungen schreiben, ich brauche jemanden, dem ich das erzählen kann. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, oh ja, das ist ja interessant. Vielleicht könnte ich ja diese Person sein, der sie erzählen, und vielleicht könnte ich ja diese Person sein, die diese Erinnerungen festhält und ja, sie weiterträgt. Und das ist eben dann auch so ein bisschen eine Rolle, die mir teils freiwillig, teils unfreiwillig in den Ausmaßen im Laufe der folgenden Jahre dann auch zugefallen ist. Und immer mehr Frauen eben auch kamen und sagten, sie würden gerne eben für sich, für ihre Enkel, für die Jugend generell und überhaupt eben ihre Erinnerungen an die Zeit von Widerstand, Verfolgung und oder Haft eben auch festgehalten wissen. Naja, und so bin ich da reingerutscht. Und ich lese jetzt einen Teil, weil er umfassend, sagen wir mal, das Projekt und die Arbeit und den Ansatz beschreibt, einen Teil aus der Einleitung zu meinem Buch und nachher dann mehr. Ab Juni 1933 wurden in Schutzhaft genommene Frauen aus dem Deutschen Reichsgebiet im früheren Werkhaus der Kleinstadt Moringen bei Göttingen inhaftiert. Als dieses erste reine Frauen-KZ zu klein geworden war, wurden die Häftlinge im März 1938 in das KZ Lichtenburg an der Elbe gebracht. Im Mai 1939 erfolgte ihre Verlegung in das neu errichtete Frauen-KZ Ravensbrück, 80 Kilometer nördlich von Berlin. Ravensbrück war als sogenanntes Schutzhaftlager für 10.000 weibliche Häftlinge errichtet worden. Dorthin wurden Frauen aus Deutschland und aus den von der Wehrmacht besetzten Ländern gebracht, die sich tatsächlich oder vermeintlich dem NS-Regime bzw. der Besatzung widersetzt hatten oder aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer politischen Überzeugung nicht in das nationalsozialistische Bild der Volksgemeinschaft passten. Andere Inhaftierungsgründe waren Kriminalität oder asoziales Verhalten, wobei keinerlei rechtsstaatliche Grundsätze Beachtung fanden. Selbst ein Witz über Hitler, Hilfe für Verfolgte oder eine Beziehung zwischen Deutschen und Juden, die sogenannte Rassenschande, konnten Gründe für eine Haft im KZ sein. Wie in allen Konzentrationslagern wurden die Häftlingsgruppen mit Winkeln gekennzeichnet. Politische Häftlinge bekamen einen roten, asoziale einen schwarzen, Kriminelle einen grünen und Bibelforscherinnen, die Zeugen Jehovas, einen lila Winkel. Jüdinnen wurden gesondert gekennzeichnet, Ausländerinnen galten in der Regel als politische, Sinti und Roma galten in der Regel als asoziale. Von 1939 bis 1945 durchliefen ca. 123.000 Frauen, Mädchen und Kinder das Frauen-KZ Ravensbrück. In diesen 6 Jahren veränderte sich der Anteil der einzelnen Häftlingsgruppen im Lager ständig. In der Anfangszeit waren überwiegend Deutsche inhaftiert. Mit Kriegsbeginn wurden zunehmend Frauen aus den überfallenen und besetzten Ländern eingeliefert. Also das lässt sich auch ablesen an den Zugangszahlen, dass wirklich man sehen kann, die Niederlande wird okkupiert und sofort kommen die ersten Transporte mit Niederländerinnen und so geht es halt wirklich wie im Kriegsverlauf. Also der Kriegsverlauf lässt sich an den Zugangslisten von Ravensbrück auch ablesen. Insgesamt bildeten Polinnen und sowjetische Frauen die größten Gruppen in Ravensbrück. Bis 1942 waren nur etwa 10% der Häftlinge in Ravensbrück Jüdinnen. Heinrich Himmlers Anweisung, die reichsdeutschen Lager judenfrei zu machen, führte im Oktober 1942 dazu, dass nahezu alle Jüdinnen nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager deportiert wurden. Erst im Sommer 1944, nach der Einlieferung ungarischer, polnischer und slowakischer Jüdinnen und nach den großen Evakuierungstransporten aus Auschwitz, erhöhte sich die Anzahl der Jüdinnen in Ravensbrück wieder. Die genaue Anzahl derjenigen, die das Lager nicht überlebt haben, lässt sich bis heute nicht ermitteln, da es sowohl Entlassungen gab, wie auch Transporte in die zahlreichen Nebenlager oder Rüstungsbetriebe oder in die Vernichtungslager Auschwitz, Mauthausen, Majdanek, Bergen-Belsen und andere. Ravensbrück war bis Ende 1944 kein Vernichtungslager im eigentlichen Sinne, auch wenn die sogenannte Vernichtung durch Arbeit tägliche Realität war. Die Massentötung von entkräfteten oder kranken und somit arbeitsunfähigen Frauen begann jedoch ab Januar 1945 durch Verhungern, Giftspritzen und Massenhinrichtungen. Ende 1944 war bereits mit dem Bau einer Gaskammer begonnen worden. Bis zu ihrer Fertigstellung wurden in einer provisorischen Gaskammer bis April 1945 etwa 6000 Häftlinge ermordet. Die Gesamtzahl der in Ravensbrück Getöteten wird aufgrund der Quellenlage auch in aktuellen Forschungsberichten mit mehreren Zehntausenden umschrieben. Bislang sind in der Gedenkstätte Ravensbrück 13.500 Tote namentlich bekannt. Da die Sammlung meiner Interviews in der alten Bundesrepublik Deutschland begann, richtete sich mein Blick anfangs auf die westdeutschen Überlebenden. Später weitete er sich nach Westeuropa aus und erst Anfang der 90er Jahre auf die zu diesem Zeitpunkt bereits ehemalige DDR und nach Osteuropa. Während das Schicksal von Frauen in den KZ zunächst nur vereinzelt erforscht wurde, setzte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein regelrechter Boom von Veröffentlichungen über die Frauengeschichte der Konzentrationslager ein. Die ersten Frauen, deren Erinnerungen an die Öffentlichkeit kamen, waren diejenigen, die in den politischen Verfolgtenverbänden Lagergemeinschaft Ravensbrück und oder Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes organisiert waren. Mit wenigen Ausnahmen waren auch die meisten meiner ersten deutschen Interviewpartnerinnen schon in ihrer frühen Jugend Mitglied in kommunistischen Jugendorganisationen gewesen, später in der KPD und zum Zeitpunkt des Interviews die meisten in der DKP organisiert. Andere waren Mitglieder kirchlicher, sozialistischer und sozialdemokratischer Organisationen. Ihr Engagement in der Frauen- oder Friedensbewegung brachte sie mit Journalisten und Journalistinnen, Filmemacherinnen in Kontakt, die sich für die Veröffentlichung ihrer Erinnerungen einsetzten. Lehrer und Lehrerinnen begannen, die Überlebenden der Konzentrationslager in Schulen und in Volkshochschulen einzuladen. Bei Seminaren, beispielsweise in Frauenzentren, berichteten sie von ihren Erfahrungen während des Nationalsozialismus. Das hat insofern eine Bedeutung, weil es wirklich so war, dass bis wirklich Mitte der 80er Jahre auch der Begriff Ravensbrück kaum bekannt war, also zumindest in Westdeutschland, kaum bekannt war. Also man wusste weder, was das war, noch dass es überhaupt ein Frauen-KZ gab. Und ich habe auch sehr häufig erfahren, wenn ich Filme vorgestellt habe, dass dann Leute kamen und sagten, dass es überhaupt jemand überlebt hat, kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Also das heißt, das Wissen, wo ich einfach von ausgehe, dass es heute auch nochmal so eine Grundlage bildet, war tatsächlich in der Zeit, als ich diese Sammlung von Videointerviews begonnen habe, überhaupt nicht in dem Maße bekannt. Diese erste Gruppe von Ravensbrückerinnen, die in die Öffentlichkeit traten, bildeten die ehemals politischen Häftlinge, die wegen ihres Widerstands gegen den NS-Staat in Gefängnisse, Zuchthäuser und KZ eingesperrt worden waren. Sie hatten ihren Kampf gegen das Vergessen für Frieden und Freiheit nie aufgegeben, doch ihrer ganz persönlichen Geschichte oftmals keine große Bedeutung beigemessen. Doch die Nachkriegsgeneration, zu der ich auch gehöre, hatte lange genug Geschichte aus zweiter und dritter Hand vermittelt bekommen und wollte erlebte Geschichte erfahren. Die Möglichkeit, diejenigen zu befragen, die aus eigener Erfahrung sprechen konnten, bot auch eine Chance, das Jahrzehnte währende Verschweigen der NS-Geschichte zu durchbrechen. Als nun die Generation der Kinder und Enkel die Frauen darum bat, aus ihrem Leben zu erzählen, sahen sie in dem wachsenden Interesse an ihrer Geschichte einerseits eine Bestätigung ihres lebenslangen Kampfes, andererseits mussten die Überlebenden vor dem Schritt in die Öffentlichkeit erst das Schuldgefühl überwinden, überlebt zu haben. Sie wollten, dass die Würdigung und auch die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Verfolgung unbedingt einhergehen sollte mit der Würdigung derjenigen, die nicht überlebt haben. Entsprechend zurückhaltend und bescheiden und nur selten offensiv war der Weg der Überlebenden in die Öffentlichkeit. Das ist auch eine Besonderheit und deshalb ist mir das auch wichtig zu betonen. Das bezieht sich natürlich ganz stark auf die Frauen. Bei den Männern war das wirklich anders. Bei den Männern gab es schon sehr früh, also aus den großen Männerlagern, auch Buchenwald, zum Beispiel Buchenwald, gab es eben auch schon sehr früh oder sehr viel früher als bei den Frauen eben Menschen, Überlebende, die in die Schulen gegangen sind, die berichtet haben, die Bücher geschrieben haben. Also da hat sich das wirklich nochmal getrennt. Und ich habe es auch häufig erlebt, dass Frauen, die ich interviewt habe, deren Männer auch im Lager waren, dass die Männer längst ihre Erinnerungen aufgeschrieben und veröffentlicht hatten, die Frauen aber lediglich eben die Texte redigiert hatten und alle Unterstützung geliefert hatten, damit der Mann seine Geschichte veröffentlichen kann. Aber obwohl sie selbst vielleicht ein ähnliches Schicksal hatten, das eigentlich überhaupt keine Rolle spielte. Mein Interesse galt vom ersten Interview an dem ganzen Leben. Ich wollte wissen, wie der familiäre Hintergrund meiner Interviewpartnerinnen war, wie sie aufgewachsen waren, wie sie die Verfolgung erlebt hatten oder zum Widerstand gekommen waren, wie dieser Widerstand aussah, wie sie die Haftzeit überleben konnten und wie sehr ihr Leben danach von diesen Erfahrungen geprägt war. Doch mein Interesse an den Lebensgeschichten war für viele meiner ersten politischen Interviewpartnerinnen befremdlich, spielte doch das Private in ihren Augen keine große Rolle. Das, wovon sie erzählen wollten, war die Zeit des Widerstandes und der Verfolgung, verbunden mit dem Appell, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Erinnerung findet im Heute statt, in der jeweiligen historischen und lebensgeschichtlichen Situation der Erzählenden. Im Erinnern spiegeln sich auch politische Überzeugungen oder religiöse Grundsätze wider. Wer nach dem Lager die Möglichkeit hatte, über das Erlebte zu sprechen, erinnert sich anders als jemand, der damit konfrontiert wurde, mit seiner Verhaftung Schande über die Familie gebracht zu haben oder gar als Verräterin bezeichnet zu werden. Anderen wurde gesagt, dass man sie vermutlich nicht ohne Grund eingesperrt habe. Es macht einen Unterschied, ob die Gesellschaft die Überlebenden verehrt, respektiert oder stigmatisiert hat. Als Filmemacherin wurde ich anders empfangen als beispielsweise Wissenschaftler, die Geschichte des Nationalsozialismus und der KZ erforschten. Alle meine Interviews sind filmische Dokumente. Ein weiterer Unterschied zu den Historikern, die sich normalerweise auf Akten und Fakten stützen, liegt in meinem persönlichen Zugang, in dem sich mein individuelles Interesse an Lebensgeschichten mit dem beruflichen der Dokumentaristin vermischte. Bei den Interviews war ich mit meinen Gesprächspartnerinnen nie alleine. Immer waren eine Kamera und ein Mikrofon dabei. Ein Kameramann und oftmals noch ein Toningenieur und eine Übersetzerin. Doch obwohl so manches Wohnzimmer zum Fernsehstudio wurde, fanden die Gespräche fast immer in einer vertraulichen Atmosphäre statt. Von einzelnen meiner ersten Interviewpartnerinnen, den früheren politischen Häftlingen aus Deutschland, wurde ich mit der Frage empfangen: Bist du eine Genossin? Als ich verneinte, spürte ich ein kurzes Zögern, dem die Feststellung folgte, ja, als Journalistin solltest du auch unabhängig sein. Die meisten Bücher zu Themen des Widerstandes und der Verfolgung waren entweder von Genossen oder zumindest Nahestehenden geschrieben worden. Dass nun unabhängige Journalistinnen sich der Themen annahmen, die bislang als Domäne der Parteiorganisierten galten, war offensichtlich befremdlich und gewöhnungsbedürftig. Erst die Kontinuität meiner Arbeit über viele Jahre hinweg führte zu einem gewissen Vertrauensverhältnis. Bei jedem einzelnen Gespräch ging ich von dem Grundsatz aus, dass nichts, was mir erzählt wird, in einem persönlichen Sinne unwahr ist. Entsprach es dennoch nicht dem tatsächlichen Geschehen, gab es dafür einen Grund. Ich versuchte, soweit es möglich war, gemeinsam mit den Interviewpartnerinnen zu verstehen, warum etwas erzählt wurde. In der Sammlung sollte die subjektive Wahrheit dokumentiert werden, weil sie etwas über die Persönlichkeit oder die Art und Weise der Verarbeitung der Geschichte aussagte, auch wo sie nicht exakt den historischen Geschehnissen entsprach. Das sind so für mich und für meine Erfahrung eben auch später wirklich der Hintergrund der Oral History Forschung gewesen oder hat sich dann dahingehend entwickelt, wo es eben tatsächlich jetzt nicht darum geht, in einem Interview Daten und Fakten bestätigt zu bekommen, sondern tatsächlich die subjektive Erfahrung und auch die Verarbeitung der subjektiven Erfahrung mit zu dokumentieren. Einzelne Frauen konnte ich mehrfach befragen, anderen bin ich nur für einen Tag begegnet. Es gab sowohl Arbeitstreffen mit dem Ziel, die persönlichen Erinnerungen an das Lager festzuhalten, als auch das mehrtägige Eintauchen in ein 80-jähriges Leben. Zu einigen meiner Interviewpartnerinnen entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis, in dem wir auch Jahre nach dem Interview noch Briefkontakt hatten oder uns gegenseitig besuchten, auch wenn es unmöglich war, mit allen befragten Frauen in Kontakt zu bleiben. Viele Frauen, die ich kennenlernte, schienen erst im hohen Alter bereit zu sein, sich mit der eigenen Verfolgungsgeschichte zu beschäftigen oder Kontakt zu früheren Leidensgefährtinnen zu suchen. Bei einigen war es der Tod des Lebenspartners, der eine Auseinandersetzung mit der Zeit der Verfolgung in Gang setzte. Manchmal waren es die Enkel, die Interesse an der Geschichte zeigten. Und manchmal waren es auch die im Alter wach werdenden frühen Erinnerungen der Auslöser. Oft war es ein Film, ein Artikel oder ein Jahrestag, der den Ausschlag gab, mit der eigenen Geschichte nach außen zu treten. Viele dieser Frauen sagten von sich, sie seien politisch nicht interessiert und wollten auch keiner politischen Organisation beitreten. Sie empfanden sogar die verfolgten Verbände als parteinahe politische Organisationen, womit sie vielleicht auch nicht ganz Unrecht hatten. Frauen, die bisher kaum über ihre Erfahrungen gesprochen und nichts oder wenig über die Lager gelesen hatten, in denen sie selbst inhaftiert waren, waren besonders wichtige Zeuginnen. Viele Mosaiksteine aus ihren Erinnerungen ergänzten das Bild der Lagergeschichte um wichtige Details, die anderen unwesentlich erschienen waren, weil sie nirgendwo anders erwähnt wurden. Ende der 80er Jahre dokumentierte ich die Tagung des Internationalen Ravensbrück-Komitees, in dem einmal jährlich Vertreterinnen der nationalen Zusammenschlüssen aus all den Ländern tagen, aus denen Frauen nach Ravensbrück deportiert worden waren. Hier lernte ich Frauen aus den westeuropäischen Ländern kennen, mit denen im Folgenden eine Reihe von Interviews entstanden. Mit dem Film »Man musste doch was tun«, Porträt einer Widerstandskämpferin, wurde ich 1990 zur internationalen Oral History Konferenz nach Essen eingeladen. Dort lernte ich den Historiker Alexander von Plato kennen, der selber filmische Erfahrungen hatte und die Arbeit des Instituts für Geschichte und Biografie der Fernuniversität Hagen. Aus dieser ersten Begegnung entstand eine bis heute anhaltende enge Zusammenarbeit, in deren Rahmen nicht nur eine ganze Reihe meiner weiteren Interviews, sondern auch dieses Buch entstand. Nach der Wende und mit dem Arbeitsbeginn von Sigrid Jakubait als Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück Ende 1992 begann die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte. Also ist ja klar, ich konnte auch als westdeutsche Filmemacherin gleich gar nicht, auch nicht mit einem Filmteam in die DDR reisen. Ich bin zwar in Ravensbrück in der Gedenkstätte gewesen, aber jegliche Form der Zusammenarbeit wäre wirklich nicht denkbar gewesen. Zu dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre noch, war das ehemalige Lagergelände Stützpunkt der sowjetischen Truppen. Die damalige DDR-Gedenkstätte trug deutliche Züge der reduzierten Sicht auf die Lagergeschichte mit fast ausschließlicher Darstellung des kommunistischen Widerstandes. Es schien, als hätte sich die DDR nicht nur das Lager Ravensbrück, sondern auch die Lagergeschichte angeeignet. Ein anderes Bild der Geschichte des Frauen-KZ Ravensbrück gab es damals noch nicht. Aus diesem Grunde suchte ich Anfang der 90er Jahre verstärkt nach Interviewpartnerinnen, deren Aussagen dem bis dahin bestehenden Bild nicht entsprachen und die bislang in der Darstellung des Lagers nicht vorgekommen waren. Die ersten Gespräche mit Jüdinnen, Zeugen Jehovas oder schwarzwinkligen Häftlingen leiteten eine neue Phase der Sammlung ein, in der beispielsweise die Häftlingshierarchie eine Rolle zu spielen begann und in der ich mit sehr unterschiedlichen Erinnerungen konfrontiert wurde. Die Lagergeschichte von Ravensbrück wurde vielschichtiger, weniger einheitlich. Widersprüchliche Erlebnisse und Erfahrungen standen nebeneinander. Anfang der 90er Jahre waren erste Reisen nach Polen und in die Tschechoslowakei möglich. Dort erfuhr ich von Frauen, deren Erinnerungen aus politischen Gründen, zum Beispiel weil sie sich vom Kommunismus abgewandt hatten, keine Erwähnung in der Lagergeschichte gefunden hatten oder weil sie aufgrund ihrer Arbeit im Lager als unzuverlässige Zeuginnen galten. Die Rolle der sogenannten Funktionshäftlinge, das heißt derjenigen, die im Lager als Block- oder Stubenälteste, als Polizistinnen, als Mitarbeiterinnen der Lagerverwaltung oder des Krankenreviers in direkter Nähe zur Lagerverwaltung oder den SS-Ärzten tätig waren, trat in den Vordergrund. Der 50. Jahrestag der Befreiung im Jahr 1995, zu dem von der Landesregierung Brandenburgs mehr als 2000 Überlebende aus aller Welt nach Ravensbrück eingeladen wurden, brachte zahlreiche Kontakte zu Frauen aus Osteuropa. Ihre Erinnerungen zeigten wieder ein anderes Bild der Lagergeschichte, diesmal aus dem Blickwinkel derjenigen, die aus nationalsozialistischer Sicht als Untermenschen oder minderwertige Rasse keine Chance zum Überleben haben sollten. Mehr und mehr Überlebende aus osteuropäischen Ländern nahmen nun den Kontakt zur Gedenkstätte auf, vor allem auch solche, die nie im Rahmen von offiziellen Delegationen die DDR beziehungsweise die damalige Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück besuchen konnten. Viele dieser Frauen erklärten sich zum Interview bereit, sicherlich auch in der Hoffnung, dass nun auch ihre Sicht in die Darstellung der Lagergeschichte Raum gegeben werden könne. So verlagerte sich der Schwerpunkt der Sammlung Anfang der 90er Jahre auf Interviews in Osteuropa. Auch wir als Filmteam konnten erst ab Beginn der 90er Jahre in die früheren Ostblockstaaten reisen und überhaupt dort drehen. Doch entstanden auch in Westeuropa immer wieder neue Kontakte, beispielsweise zu Frauen, die nicht als politische Häftlinge im Lager gewesen waren. Die in den ersten Jahren nach der Wende neu gestaltete Gedenkstätte Ravensbrück ermöglichte es zunehmend auch ihnen, in die Öffentlichkeit zu treten, ohne eine erneute Ausgrenzung fürchten zu müssen. Im Laufe der 25-jährigen Geschichte der Sammlung veränderten sich meine Fragen an die Interviewpartnerin. Am Anfang galt mein Interesse dem Widerstand und der Verfolgung von deutschen Frauen im Nationalsozialismus, dann denjenigen, die in den westeuropäischen Ländern den Besatzern widerstanden. Mit der Erkenntnis, dass unterschiedliche Häftlingsgruppen auch das Lager unterschiedlich erlebten, wuchs nicht nur mein Interesse an der Lagerhierarchie. Der Arbeitsplatz im KZ begann eine Rolle zu spielen. Wer im Warmen arbeiten konnte, hatte größere Überlebenschancen als diejenigen, die bei Wind und Wetter schwerste Außenarbeiten verrichten mussten. Wer in seinem erlernten Beruf arbeiten konnte, verlor weniger Selbstwertgefühl als diejenigen, die zu härtester körperlicher Arbeit gezwungen waren. Es gab privilegierte Blocks der Häftlinge, die in hervorgehobenen Positionen arbeiteten, und weniger privilegierte Wohnbaracken, in denen qualvolle Enge herrschte. Manche Häftlinge konnten sich regelmäßig waschen, andere sahen monatelang kein Wasser. Ins Zentrum meines Interessens rückten die Überlebensbedingungen einzelner Frauen und Gruppen. Gleichzeitig entstanden Querverbindungen zwischen Frauen, die zusammengearbeitet, im selben Block gelebt oder dasselbe Schicksal geteilt hatten. Mit den erworbenen Kenntnissen über das Lager veränderten sich auch die Interviews. Immer mehr Detailfragen konnten gestellt, Verbindungen zu anderen Gesprächen geknüpft werden. Die Vielzahl unterschiedlicher Erinnerungen an ein und dasselbe Ereignis verdichteten die Sicht auf die Geschichte von Ravensbrück. Der Zeitpunkt, zu dem jemand in Ravensbrück inhaftiert war, erhielt eine immer größere Bedeutung. Das Lager hat sich in der Zeit von 39 bis 45 so sehr verändert, dass Schilderungen der ersten Jahre 1939 bis 40 sich gravierend von denen der Jahre 44 bis 45 unterscheiden. Und es würde auch deutlich, wie sehr die Würdigung des Erlebten nach dem Krieg die Erinnerung prägte. Es gibt in den Erinnerungen deshalb nicht eine Geschichte von Ravensbrück, sondern vielfältige, sich überschneidende Eindrücke, die mit der Vorgeschichte der Inhaftierten, ihren Erlebnissen in Ravensbrück und mit deren Verarbeitung verknüpft sind. Es gibt so viele Erinnerungen wie Frauen, die dort inhaftiert waren. Und dabei können nur die Überlebenden erzählen. Im Verlauf der Sammlung wurde immer deutlicher, wie sehr die Erinnerungen an die Haft mit dem gesamten Leben verwoben sind. In welchem Alter, mit welcher Vorgeschichte kam jemand ins Lager? Wie sehr hat das Vorleben, das Erleben der Haft geprägt, das Leben danach, die Erinnerung? In den Erzählungen mischte sich bisweilen das Erlebte mit im Nachhinein Erfahrenem. Überzeugte Kommunistinnen haben propagandistische Bilder übernommen, andere haben diese bewusst demontiert. Für alle gilt, dass sie eine Sprache finden mussten, um über eine persönliche Demütigung oder gar Niederlage, als die KZ-Haft nicht selten empfunden wurde, zu sprechen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Bedeutete die Verhaftung ein Versagen im Widerstandskampf? Hatte man einem Verräter getraut? War man in einen Hinterhalt gelockt worden oder war man Opfer rassistischer Verfolgung? Verstand man sich als Opfer oder Verfolgter? Musste das Selbstbild der eigenen Haft zurechtgeschliffen werden, um überhaupt mit den Erinnerungen leben zu können? Tatsächlich veränderte sich die Erinnerung auch mit der gesellschaftspolitischen Entwicklung. Anerkennung und Würdigung der Verfolgung machten es leichter, eigene Demütigungen zu schildern. Durch die öffentliche Verurteilung von NS-Verbrechen, zum Beispiel in den Ravensbrück-Prozessen, die 1946 in Hamburg begannen, wuchs das Selbstbewusstsein derjenigen, die ihnen zum Opfer gefallen waren. Die Vermittlung von NS-Geschichte in den Schulen half den Verfolgten, ihre eigene Position innerhalb der Geschichte zu finden. Bestätigung der persönlichen Erinnerung durch Berichte anderer schuf Vertrauen in die eigens erinnerte Erfahrung. Die Methode der Oral History, die all dem eine Wichtigkeit zumisst, was erinnert werden kann und will, schien mir auch ein Weg zu sein, meine eigene Rolle im Interview zu bestimmen. Ich hörte zu, ich ermittelte und versuchte, Ursachen und Zusammenhänge zu verstehen. Ich vertraute auf mein Wissen, mein Geschick und meine Menschenkenntnis und versuchte den Interviewpartnerinnen niemals das Gefühl zu geben, dass ihre Schilderungen mich belasteten. Eigene Betroffenheit, so habe ich es in den allerersten Interviews durchaus erfahren, verunsicherte die Interviewpartnerin. Ihr Gefühl, mit dem Erzählen eigener Demütigungen die Interviewerin zu verletzen, gibt dem Gespräch unter Umständen eine fatale Dynamik. Sie führt in ein Schonprogramm, in dem sich die Rollen vertauschen. Nicht mehr ich begleite mein Gegenüber auf dem Weg durch die Erinnerung, sondern meine Interviewpartnerin führt mich durch eine Geschichte, die erträglich sein soll. Also ich höre mal an dem Punkt auf zu lesen und denke, damit vielleicht auch den Boden geschaffen zu haben, noch ein wenig mehr zu erzählen, wie es jetzt zu den Filmen, zu dem Film, zu dem Buch und so weiter gekommen ist. Insgesamt sind bis 2005 etwas über 200 Interviews entstanden. Und mein Ziel war es, einen großen Dokumentarfilm daraus zum Thema Ravensbrück zu machen. Der wird am Dienstag hier gezeigt und ich sage jetzt auch nur so viel dazu, dass der Film eben lediglich aus dem, was ich jetzt auch versucht habe darzustellen, eben lediglich die Geschichte des Lagers aufzeigen sollte, weil Ravensbrück eines der wenigen Konzentrationslager war, über den es bislang keine umfassende Dokumentation gab. Weil ich aber meine Interviewpartnerinnen nie auf die Zeit ihrer Haft im Lager reduzieren wollte, ist eben zum Film ein Buch entstanden und das ist das, aus dem ich jetzt gelesen habe. Und dann kommst du dahin an einem schönen Sommertag, die Frauen von Ravensbrück, in dem ich insgesamt 35 Biografien erzähle, wie auch immer man das sagen will. Im Buch geht es um die ganze Lebensgeschichte, im Buch geht es um die Vorgeschichte, auch um die Lagergeschichte, aber doch mehr auch wiederum um die Nachgeschichte und das, was die Frauen auch mit ihren Erinnerungen erfahren haben. Vielleicht mache ich an dem Punkt auch nochmal einen Sprung zum Thema der Zwangsarbeit und der Arbeit und auch zu dem, was ich an Interviewausschnitten mitgebracht habe, nämlich zum Thema Siemens, Zwangsarbeit bei Siemens in Ravensbrück. In Ravensbrück gab es ein eigenes Siemens-Lager, das heißt, nach den ersten Bombardements des Stammwerkes von Siemens in Berlin hat man überlegt, wie kann man diese kriegswichtige Produktion sichern und hat eben daraufhin entschieden, ein Werk neben dem Frauen-KZ Ravensbrück zu errichten, was mehrere Vorteile hatte. Der erste Vorteil war, man musste nicht befürchten, dass das Lager bombardiert und somit das Werk zerstört wird. Der zweite Vorteil war, dass es dort Arbeitskräfte gab, und zwar nicht nur Arbeitskräfte, für die man beliebig den Nachschub bekommen konnte, sondern eben auch Frauen gab, die für diese feinmechanische Fertigung eben auch besonders geeignet schienen. Also in der Feinmechanik hat man eben auch hauptsächlich Frauen eingesetzt. Daneben gab es in Ravensbrück eine ganze Reihe von Betrieben, die frauenspezifische Arbeiten durchgeführt haben. Es gab eine nahezu gigantische, ein gigantisches Textilwerk, in dem also nicht nur die Wehrmachtsuniformen, sondern auch SS-Uniformen und alle möglichen Ausrüstungsgegenstände für Soldaten, für die Fliegerei, für, ich sag mal nur, diese speziellen Jacken, Fliegerjacken, und so weiter hergestellt wurden. Und in diesen Textilbetrieben mussten wirklich zigtausende von Frauen auch Zwangsarbeit leisten. Insgesamt ist es so, dass die Schilderungen der Anfangszeit dieser Zwangsarbeit in den Betrieben, die klingen alle noch, naja, harmlos wäre jetzt etwas sehr untertrieben, aber die klingen noch so, als hätte man diese Arbeit durchaus noch leisten können. Es gab noch ausreichend zu essen, die Frauen hatten noch ihr eigenes Bett, aber zunehmend mit dem Kriegsverlauf wurden eben auch dort die Arbeitsbedingungen wirklich von Tag zu Tag schlimmer. Die Arbeitszeiten wurden hochgesetzt, die Nachtschichten wurden eingeführt, also nach Stalingrad, nach Winter 42, wurden eben auch härtere Strafen, wurden längere Arbeitszeiten, wurden höhere, die Frauen mussten mehr leisten, die Produktivität musste erhöht werden und es gab weniger zu essen, das Lager fing an, restlos überfüllt zu werden, sodass am Ende eben auch bis zu 5 Frauen in 2 Betten geschlafen haben. Die ursprünglichen Baracken, die für 600 Häftlinge errichtet worden waren, waren mit 2000, 3000 Häftlingen belegt. Und die ganzen Bedingungen wurden eben tatsächlich im Verlauf des Krieges einfach immer schlimmer. Siemens hat insofern eine Besonderheit, als dass Siemens ein Werk war, das immer auch, anders als die anderen SS-Betriebe, zum Beispiel die Textilbetriebe waren reine SS-Betriebe, bei Siemens gab es auch immer sogenannte zivile Arbeitskräfte, also Vorarbeiter und die ganze administrative Etage waren eben zivile Arbeiter von Siemens aus Berlin, die dorthin abkommandiert worden waren und die sich tatsächlich zum Teil auch etwas erbost haben darüber, wie die Häftlinge von den Aufseherinnen des Lagers behandelt worden sind. Sie hatten natürlich nicht die Sorge um die Frauen, sondern sie hatten die Sorge um die Produktivität der Frauen. Das heißt, eine Frau, die geschlagen wurde oder zusammengeschlagen wurde an ihrem Arbeitsplatz, konnte natürlich erstmal nicht mehr produktiv arbeiten. Und wenn es dann noch eine war, die man vielleicht auch mühsam in eine komplizierte feinmechanische Arbeit eingelernt hatte, dann war das natürlich für den Betrieb schädlich. Somit hat Siemens begonnen, als die Zeit eben voranging und das Leben im Lager immer schlimmer wurde, tatsächlich ein eigenes Siemens-Lager zu errichten. Das heißt, Wohnbaracken neben den Betriebsbaracken zu errichten, in denen die Häftlinge dann unter etwas besseren Bedingungen untergebracht werden sollten. Sie haben zwar dasselbe Essen bekommen, sie haben auch nicht weniger gearbeitet, aber was sie nicht mehr haben tun müssen, war der für viele beschwerliche Weg vom Lager zum Betrieb und sie mussten auch nicht mehr in dem Maße Appell stehen, wie das im Stammlager Ravensbrück eben an der Tagesordnung war, mit stundenlangen Appells bei Wind und Wetter und Regen und Kälte oder auch Hitze draußen zu stehen, bis alle gezählt worden waren. Also von daher hatte Siemens tatsächlich eine Besonderheit in Ravensbrück und die Frauen, die dort gearbeitet haben, schildern die Arbeitsbedingungen auch tatsächlich etwas annehmbarer, mit etwas größeren Chancen überleben zu können, indem beispielsweise die Arbeitshallen beheizt waren, was wiederum nicht den Häftlingen oder nicht wegen der Sorge um die Gesundheit der Häftlinge, sondern nein, in der Hauptsache aus Sorge um die empfindlichen Materialien, die man dort bearbeitet hat und natürlich auch ein Stück weit die Arbeitsfähigkeit der Häftlinge zu erhalten. Und das Siemens-Lager, also ich habe ja vorhin, war ja schon im Text, dass Ravensbrück eben sowjetischer Militärstützpunkt war, es war der zweitgrößte der DDR, und das frühere Siemens-Lager war abgerissen worden bis auf die Betonfundamente der Hallen, und dort hatte die sowjetische Armee ein Tanklager errichtet. Das heißt, auf den Fundamenten der Arbeitshallen wurden dann nach 1945 diese gigantischen Tanks errichtet, die dann auch in den Jahren, also die sowjetischen Truppen sind so ab 1992 aus dem Ravensbrücker Gelände abgezogen und zuletzt aus dem Siemens-Gelände. Also dieses Tanklager wurde zuletzt abgebaut und wie vieles von den sowjetischen Liegenschaften eben dann in die damals ja noch Sowjetunion transportiert. Das hatte nur den einen kleinen Vorteil, dass im Gegensatz zum Lagergelände, das überbaut worden war mit vielen Gebäuden der russischen Armee, dass das Siemens-Gelände plötzlich sehr nackt irgendwie da lag, zwar ohne Baracken und ohne Gebäude, aber die Struktur war sichtbar, die Fundamente der Arbeitshallen, also man konnte tatsächlich von oben auch sehr genau sehen, wie das ganze Arbeitslager aufgebaut war. Und wir wiederum konnten als Filmteam mit Frauen sozusagen mit dem Abmarsch der Militärs auf dieses Gelände gehen und dort eine Art Spurensuche zu beginnen, also zu sagen, was ist noch sichtbar, was findet man noch. Und diese Interviews wurden eben in den Jahren 93, 94 bis 95 gedreht, dass wir eben Frauen, die dort gearbeitet hatten, nach Ravensbrück eingeladen haben und direkt auf dem Gelände mit ihnen durchgegangen sind, sie befragt haben und sie dabei gefilmt haben. Es gab, und jetzt muss ich mein historisches Gedächtnis etwas, mein historisches Zahlengedächtnis etwas entschuldigen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob es 1997 oder 96 war, dass die Firma Siemens ihr groß angekündigtes 150-jähriges Firmenjubiläum gefeiert hat. Und da die Firma Siemens zu denen gehörte, die sich sehr lange geweigert haben, also bis heute ihre Archive auch nicht öffnen, eben sich mit ihrer Geschichte im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, entstand gerade aus dem Umfeld der Ravensbrückerinnen und speziell der Zwangsarbeiterinnen von Siemens das Bedürfnis, da doch mal was entgegenzusetzen. Und sie planten eine Veranstaltung zum Thema Siemens. Was hat Siemens eigentlich in Ravensbrück zu suchen gehabt? Was haben sie gemacht und was haben sie dort erfahren? Und aus dieser Zeit gibt es einen Zusammenschnitt eher, also Film kann man nicht sagen, ich würde es auch nie einen Film nennen, aber es gibt einen Zusammenschnitt von Erfahrungsberichten aus dieser Arbeit bei Siemens. Und nachdem ich dann für heute Abend gefragt wurde, über Zwangsarbeit was zu machen und zuerst dachte, ich stelle neue Interviewausschnitte zusammen, fiel mir dieses inzwischen über 10 Jahre alte Band in die Hand und ich dachte, ja, das würde ich heute Abend hier gerne zeigen. Und vielleicht wäre das der Punkt, wo wir einfach mal reinschauen in diese Interviews und ich würde dann danach noch etwas dazu sagen. Es ist qualitativ auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mager. Also ich hatte nur noch eine Kopie und von dieser Kopie wieder kopiert. Also es ist jetzt nicht technisch die Hochqualität, die Ursprungsfilme und die Originalaufnahmen der Interviews, die ja existieren, auch nicht haben. Also ich will das nur dazu sagen, dass die Erwartungen da nicht falsch sind. Dann würde ich sagen, wer schmeißt die Maschine an? Okay. Ja, vielleicht solange braucht ja auch immer einen Moment, bis es hochgelaufen ist. Es gab eben auch in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, die ersten Prozesse, wo eben auch ehemalige Häftlinge unter anderem aus Ravensbrück eben auch versucht haben, von also mit Entschädigungen oder Zahlungen die Firma anzugehen. Und es gab einen Prozess, den die Zwangsarbeiterin verloren haben. Ich glaube, wir müssen von Anfang, das ist ein bisschen vorgelaufen, glaube ich, vorhin. Also sie haben nichts bekommen, um das ganz kurz zu sagen. Vielleicht mache ich diese Lampe aus. Ne?